Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer der Störfrequenz aus dem Kulturbahnhof Viktoria in Itzehoe. Wir begrüßen Sie zu unserer 49. Sendung der Regionalresonanzen, heute anlässlich des bevorstehenden Bürgerentscheids am kommenden Sonntag, 17. März, zum Thema Eichtal. Die Wellen der Argumente schlagen hoch auf beiden Seiten. Wir wollen heute noch einmal die Bürger zu Wort kommen lassen, die diesen Entscheid ja schließlich angezettelt haben. Neben der Bürgerinitiative Rettet das Eichtal haben sich auch noch viele weitere Bürger zu losen Bündnissen zusammengefunden, um sich für den Erhalt des Eichtals als Naturraum für alle Itzehoer Bürger einzusetzen, anstatt eine Bebauung für wenige Privilegierte zu ermöglichen. Einen ihrer Sprecher, der sich mit sehr viel eigener, fachkundiger Recherche regelmäßig an die städtischen Verantwortlichen gewandt hat, haben wir zum Interview besucht, den Bauunternehmer Peter Ott in seinem Haus in der Talstraße, dem Haplikhaus in Itzehoe. Die Musik in der heutigen Sendung kommt von der wunderbaren Sheryl Crow, eine Live-Aufnahme aus dem Central Park mit so lusten Gästen wie Eric Clapton, Stevie Nicks und Keith Richards. Viel Vergnügen!
Hallo und guten Tag. Wir sind hier heute im Haplikhaus mit Peter Ott, dem Eigentümer, verabredet zu einem ganz besonderen Thema, und zwar zum Bürgerentscheid über das Eichtal. Herr Peter Ott, Sie haben sich schon lange auch mit dem Thema Eichtal befasst. Seit wann eigentlich genau?
Also, dass dort gebaut werden soll, ist mir natürlich schon viele Jahre bekannt. Aber engagieren tue ich mich eigentlich jetzt seit März, April 2018.
Und in welcher Form?
Also wir haben mit einer Handvoll Leuten uns so ein paar Sachen überlegt, Flugblätter zu verschiedenen Themen gemacht, um die Initiative Rettet das Eichtal zu unterstützen.
Sind Sie Mitglied oder Teil dieser Initiative?
Also ich war da mal kurz zu Gast, bin aber nicht Mitglied. Also wir unterstützen das.
Welches sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptargumente gegen die Bebauung im Eichtal?
Also da gibt es natürlich eine ganze Menge. Bei mir war der Auslöser 2017, dass ich viel über die Insektenstudie gelesen habe. Und ich gehe dort meistens täglich 2-3 Mal durchs Eichtal mit meinen Hunden seit vielen Jahren spazieren. Und habe mich mit diesem Insektensterben, was ich dazu finden konnte, zu der Studie beschäftigt und viel gelesen. Und habe dann so nach und nach fassungslos festgestellt, dass das ja ein völlig intaktes Gebiet ist. Und wenn man dann auf der einen Seite beobachtet, dass es Menschen gibt, die in den Städten wohnen und die sich überlegen, wie sie dagegen anwirken können, indem sie dann ein Bienenhotel kaufen oder sich Pflanzen für den Balkon sogar kaufen, damit sie Insekten, Bienen und was anziehen, dann ist das sehr erschreckend, dass hier die Stadt so ein riesiges Gebiet quasi platt machen will und das, was dort in der unglaublichen Vielfalt, was sie sonst kaum noch finden, das ist da tatsächlich noch vorhanden. Also wenn man da nochmal spazieren geht, sieht man viele, viele Insekten, Schmetterlinge, Käfer auch noch, den Maiwurm habe ich letztes Jahr da gesehen, das ist zwar ein paar Jahre her, bei mir persönlich irgendwie um die 8 oder 10 Jahre, aber da habe ich den Hirschkäfer da noch gesehen. Und der ist in Kiel in Schleswig-Holstein inzwischen nur noch in Kiel, in der Nähe von Kiel, einmal nachgewiesen und ganz besonders bedroht. Ein Bekannter von mir, den ich da immer treffe beim Spazierengehen, der hat ihn vor 3 Jahren da noch gesehen. Und das ist eigentlich ein völliges Unding, dass man dieses wunderschöne Gebiet, wo auch noch so viel Leben ist, was wirklich auf der Kippe steht im Moment, einfach dann zunichte machen will.
Wie hat das denn in dem Zusammenhang auf Sie gewirkt, als dann im Herbst 17 die Bagger angerollt sind, um einen Teil dieses Gebietes, nämlich von der ehemaligen Kleingartenanlage, platt zu machen?
Ja, da ist man im wahrsten Sinne des Wortes ja überrollt worden. Das war ja eine sehr grobe Aktion, die auch Auswirkungen hatte. Die sind da ja aus meiner Sicht nicht fachgerecht vorgegangen, haben da reingehauen mit den Baggern in den Hütten und haben natürlich auch mehr Kosten ausgelöst dann.
Inwiefern? Wodurch?
Naja, Das ist ein langes Thema für sich, da denke ich, sollten wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kommen, aber wenn man nicht sorgfältig Stück für Stück das sortiert am Anfang, sondern, das habe ich ja selber beobachtet, reinfährt und mit dem Baggern die Hütten auseinandernimmt und dann anfängt einzusammeln, dann vermischt sich beispielsweise ohne Ende Asbest auch in die Unterböden, die da sind, nicht? Ja. Neben dem, was da sowieso vorhanden ist.
Okay, das war gerade ein gutes Beispiel dafür. Also es ist natürlich nicht sortenrein sortiert worden, sondern alles zusammen sozusagen klein gemacht worden zu einem riesigen Müllberg, richtig?
Ja, also die haben nachher schon aussortiert, die haben ja auch sofort Kritik gekriegt auch, dass da unsachgemäß vorgegangen wurde, aber prickeln war das nicht. Und natürlich ist es so, dass einem da klar wurde, jetzt wird das vorbereitet, es wird geräumt. Herr Köppen stellt sich hin und sagt, das ist keine Baufeldräumung, sondern das dient der Sicherung, wenn da Obdachlose schlafen. Das ist natürlich Unsinn und Blödsinn.
Mit welchen Argumenten würden Sie es versuchen oder haben Sie versucht, die Stadt von Ihrer Ansicht zu überzeugen?
Na, wir haben, also ich sage nochmal, das sind ja noch nur ein paar Leute, unsere kleine Initiative, die Bürgerinitiative unterstützen, aber da ist zunächst mal der Naturaspekt, also die Erhaltung dieses Gebietes und auch als Naherholungsraum natürlich. Und dazu kommt, wenn man sich anfängt, und so ging es uns, damit zu beschäftigen, dann stößt man auf die, und ich komme aus der Baubranche, dann habe ich mir die Frage gestellt, warum hat das kein Investor haben wollen. Also wenn Herr Köppen sich da hinstellt und sagt, das ist ein Sahnestück, eine 1A-Lage, womit er ja recht hat, ist es im Grunde tatsächlich die beste Lage zum, im Anführungsstrichen, Bauen, wenn man das nur aus der Perspektive sehen will. Man liegt am Wald, man ist schnell im Zentrum, es ist wunderschön, es hat Südlage und. Aber die Frage ist doch dann, die haben 4 oder 5 Jahre versucht, einen Investor zu finden, erzählen jetzt, dass sie angeblich einen hatten, ist natürlich Quatsch. Weil, also wenn Investoren, die irgendwas anderes wollen, findet man wie Sand am Meer. So, aber die haben ja eine Ausschreibung gemacht und da hat keiner kein Angebot abgegeben. Ne? So. Mhm. Und wenn man die liest, das habe ich auch gemacht, die ist von 2012, die Ausschreibung oder die Auslobung der Stadt Itzehoe, dann wird einem sehr schnell klar, mit welchen Problemen man das, da, jedenfalls mir, weil ich selber, auch wenn es auch in den 90ern war, eine Weile her ist, aber kleine Bebauungsgebiete mit erschlossen habe. Und da, hier ist eigentlich alles denkbar schlecht, was man sich vorstellen kann. Die Zufahrt ist unglaublich kostenaufwendig. Was natürlich gern unter den Teppich gekehrt wird, ist die Bodenbelastung. Und man muss generell wissen, dazu habe ich auch schon Leserbriefe verfasst und auch öffentliche Briefe im Mai letzten Jahres an die Stadt, dass ein Kleingartengebiet generell eine Verdachtsfläche ist. Also es ist auch tatsächlich nach dem Gesetz so, das ist die DIN 19731, in der die aufgeführt ist, die untersteht dem Bundesbodenschutzverordnung, sind Verdachtsflächen auch solche, die also generelle Verdachtsflächen sind, ohne dass bereits was untersucht worden ist, müssen im B-Plan als Verdachtsfläche gekennzeichnet sein. Was sehr witzig ist, weil dann der gesamte B-Plan, wenn Sie ihn dann erstellen, eine Verdachtsfläche wird. Nicht?
Mhm. Ja. Können Sie das nochmal erläutern, inwiefern Verdachtsfläche gerade bei einer Kleingartenkolonie?
Naja, ich bin jetzt Jahrgang 57, bin 2 Straßen von hier geboren. Meine Großeltern und Eltern hatten dort Kleingärten auf der Seite östlich des Spökelweges in der Zeit von kurz nach dem Krieg bis Ende der 60er Jahre. Und viele wissen vielleicht auch noch aus den 70er und 80er Jahren, als die großen Skandale um Holzschutz, um Pflanzenschutzmittel waren und so weiter. Danach wurde es dann Gott sei Dank besser. Aber diese vielen Jahrzehnte, die Anlage gibt es seit 1920, da ist hemmungslos gespritzt worden. Man muss allein mal denken, dass dieses Wassernetz, in jedem Weg gab es 2 Wasserstellen. Das waren dicke, große Bleirohre. Wenn ich mir vorstelle, bei 240 Parzellen und knapp 100 Jahren oder 80 Jahre, bis das Wasser umgestellt wurde dort, also die Rohre, was da allein an Millionen von Kubikmetern Wassern die ganzen Jahre durch Bleirohre gelaufen ist, wenn auch wenig kleine Partikelchen, aber die Ergebnisse im Bodengutachten zeigen ja auch, dass eine generelle Bleibelastung da ist, auch wenn sie den Grenzwerten nicht ganz überschreiten. Nicht? Also das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, Das sind Lauben, die dort sind, auch über viele Jahrzehnte. Die haben entweder Asbestdächer gehabt aus Interdit oder sie haben Teerdächer gehabt. Beides, es gibt keine Kanalisation dort. Beides versickert im Boden und nimmt natürlich Partikelchen mit. Dann ist es so, in so einem kleinen Gartengebiet darf man keine Kanalisation haben. Man darf dort vom Gesetz her, wenn man sich damit beschäftigt, nicht mal pinkeln oder aufs Klo gehen. Das gibt es da offiziell auch nicht. Aber natürlich weiß jeder, dass die ganzen Laubenpieper dort jahrzehntelang immer ihre Plumpsklos und Gruben hatten. Und auch das ist, wenn das nicht biologisch aufgearbeitet wird, eine große Belastung für die Böden natürlich. Ne? So, und dann kommt dazu, dass auch früher einfach, das erinnere ich aus meiner Kindheit auch, wirklich die Leute Müll vergraben haben. Also das war auch üblich, das war gar keine Sünde so oder irgendetwas. Nicht? Also die letzte Müllkippe in Zoo ist Anfang der 70er Jahre geschlossen worden, als große Müllgruben. Ne? So, und dass man das einfach irgendwo vergräbt, war quasi an der Tagesordnung. Und das alles ist natürlich eine Belastung, die dann dazu führt, dass der Boden insgesamt als belastet eingestuft wird.
Ja. Dann kann man natürlich mit den Befürwortern der Bebauung d'accord gehen, dass sie das halt eben alles sanieren und fertig machen für eine Erschließung, um dort eben bauen zu können. Das ist doch eigentlich, sagen die Befürworter da eigentlich ein positives Zeichen.
Wie ist die Frage jetzt gemeint?
Die Frage ist gemeint, dann können wir doch froh sein, dass dieser ganze Mist mal aufgeräumt wird seitens der Stadt, damit da gebaut werden kann.
Ja, das kann man, glaube ich, sehr unterschiedlich sehen. Ja, nicht? Also es ist so, ich habe ja die Stadt angeschrieben, ich habe massiv darauf hingewiesen, auf zwei Sachen. Zum einen auf die Bodenbelastung durch die Phase der Kleingartennutzung, also von 1920 bis heute im Grunde. Und dann auch auf die Wahrscheinlichkeit, dass dort Tongruben waren. Da können wir gleich ja nochmal was zu sagen. Und ich habe auch eine Reaktion gekriegt nach einigen Wochen. Es kam dann ein Zweizeiler vom Bürgermeister und er teilte mir mit, dass man eine Bodenuntersuchung machen wird. Die wurde auch gemacht inzwischen, aber sie umfasst tatsächlich nur gut die Hälfte etwa des Baugebiets. Also genau genommen 3,1 Hektar, das geht aus dem Bodengutachten so hervor. Es liegt dort auch eine Karte dabei und diese 3,1 Hektar sind genau der Teil, der im Jahreswechsel 2017-2018 geräumt wird. Und wenn man dort ein fleißiger Spaziergänger ist, dann habe ich mich damals sehr gewundert über diese Räumung, weil auch große Mengen an der Oberschicht des Bodens mitgeräumt wurden. Und dadurch sind natürlich dann gleichzeitig belastete Dinge in den Böden auch schon mal mit weggeschafft worden. Und natürlich geht es, wenn man ein Baugebiet, sag ich mal, untersucht, ist die Frage, wie umfangreich sind natürlich die Untersuchungen. Ich halte das für nicht ausreichend, was sie dort in dem Gebiet gemacht haben. Aber darüber kann man sich wahrscheinlich trefflich streiten, also was die Bodenhygiene, die Belastung angeht. Aber was überhaupt nicht geht, ist, dass man so ein Gebiet nur zur Hälfte überhaupt untersucht. Also wenn dort 6 Hektar bebaut werden sollen, dann müssen 6 Hektar untersucht werden und nicht 3,1. Und ganz schrecklich ist tatsächlich die Tatsache, wenn man darüber nachdenkt, warum es dann der nördliche Teil ist, also der Teil, der 2017-18 geräumt worden ist, dann kommt der Verdacht auf, dass sie den unteren Teil, der 2015, 2016 geräumt worden ist, aber wo die Oberböden alle noch da sind, dass sie den bewusst nicht untersuchen wollten. Life springs eternal on a goddamn neon street.
That I care at all. Und was glauben Sie, was dahinter steckt? Weshalb bewusst nicht?
Ja, weil sie vielleicht zu Ergebnissen kommen, die sie nicht hören wollen. Denn wenn die Oberböden da noch alle sind und im nördlichen Teil Großteil der Oberböden weg sind, dann wäre da eine deutlich höhere Belastung.
Es könnte aber auch sein, dass sie einfach nur fuschen, weil sie es nicht besser können.
Ja, gut, was soll ich jetzt dazu sagen, sozusagen? Also, ich sag mal, wenn man das weiß, sicherlich auch die Leute im Bauamt, also das ist eine Anweisung, der Bodengutachter schreibt, das Baugebiet umfasst 3,1 Hektar und die Stadt schreibt in ihrem Internet, das sind 6 Hektar. So. Und ich habe mir dann nur die Frage gestellt, warum der Teil und warum der Teil nicht? Und wenn man den Ablauf kennt, dann ist das eine Vermutung, die auf der Hand liegt eigentlich. Das geht aber nicht. Ne? So, das geht nicht, es muss dann insgesamt untersucht werden. Und ein anderer Punkt ist eine ist natürlich die Untersuchung, die sogenannte bodenhygienische Untersuchung, die im Übrigen im Bereich von 5 bis 60 Zentimeter Tiefe lediglich stattfindet. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also die Proben, die entnommen werden, das sind ja 31.000 Quadratmeter, die werden zwischen 5 und 60 Zentimeter rausgenommen aus dem Boden. Und das Prinzip ist, dass man dann, also der Bodengutachter hat es hier gemacht, die haben 31.000 Quadratmeter, also die 3,1 Hektar, haben sie in Planquadrate eingeteilt, und zwar in 1000 Quadratmeter, also 30 Planquadrate. Und in jedem Planquadrat haben sie 9 Proben in unterschiedlicher Tiefe entnommen. So. Und die werden dann, wenn das dieselben Böden sind, werden die gemixt, und daraus werden dann die chemischen Analysen gezogen. Das macht man, um so eine Durchschnittsgeschichte zu bekommen. Ne? Mhm. Und je weiter man das Gebiet natürlich streckt, also hier kann man dann sagen, gut, ungefähr auf 1000 Quadratmeter sind es 9 Proben. Wenn man das dann macht, dann, und je weiter man das streckt, desto dünner wird natürlich das, was man untersucht. Also wenn ich zum Beispiel ein Haus baue und eine chemische Analyse nach Lager machen muss, dann ist das so, dass ich bei einer Fläche von zum Beispiel 150 Quadratmeter zwischen 10 bis 15 Bodenentnahmen machen muss. Dass bei so einer Voruntersuchung in so einem Kleingartengebiet das vielleicht nicht so viele sind, das mag sein, aber mir erscheint diese Anzahl als zu gering. Das ist das eine. Und die andere Seite ist, die andere Hälfte ist überhaupt nicht untersucht worden.
Was können denn da für Konsequenzen daraus erwachsen für den künftigen Bauherrn?
Naja, es ist so, wenn man angenommen, man will mit Keller bauen zum Beispiel, auch wenn man nicht mit Keller baut. Der Oberboden ist so nicht brauchbar, ne? Der ist verwurzelt. Und da sind Reste drin, das schreibt der Bodengutachter auch, dass man mit Resten von Altmüll und Sondergeschichten, und er sagt auch, dass jeder Bauherr eine chemische Analyse machen muss über den Boden, den er wegfährt. Und solange all dieser Boden auf so einem Grundstück dann bleiben kann, ist da ja nichts, was das wäre da irgendwie, wenn man damit zufrieden ist, aber das wird natürlich nicht der Fall sein. Die wollen ihren Garten anlegen, und auch da, wo das Haus mit oder ohne Keller muss, Boden weg und Kies unter zum Beispiel oder so etwas. Und das sind ziemliche Mengen, die dann da weg müssen. Und wenn jetzt einer mit Keller baut und der Boden ist wirklich durchweg belastet, dann hat er eine andere Einstufung. Und da ist man vor 10 Jahren noch mit durchgekommen, dass man das so auf die Deponien gefahren hat, wie andere Böden auch. Obwohl es seit 1999 das Gesetz gibt, dass das untersucht werden muss. Aber es wird seit 4-5 Jahren jetzt sehr streng gehandhabt, dass diese Böden auf den Gruben und Deponien nicht mehr angenommen werden, wenn man keine chemische Analyse vorlegt. Das bedeutet aber, dass der Kubikmeter plötzlich nicht mehr 14, 15, 16 Euro kostet, sondern dass er schnell, je nach Einstufungsklasse, 50, 60, 70 Euro kosten kann.
Und für den Bauplatz selbst, der in Quadratmetern gerechnet wird, wird er sich auch entsprechend erhöhen, der Preis. Ne? Denn das sind ja Kosten, die auf den Bauherrn zukommen.
Das sind dann die Nebenkosten. Ja. Also in irgendeinem Gespräch hat die Stadt ja mal gesagt, naja, der Boden ist ja dann Sache der Bauherren, aber durch diese vielen öffentlichen Auseinandersetzungen, die wir über dieses Thema hier haben, ist Herr Köppen da ja auch vorgeprescht und hat gesagt, der Boden ist untersucht und alles ist in Ordnung. Ja. Und im Internet sagt er, er ist auch tragfähig. Diese Aussage dürfte überhaupt nicht kommen. Es sind lediglich 10 Bohrungen à 3 Meter gemacht worden in dem nördlichen Teil.
Nicht üblich, dass man eigentlich viel tiefer bohrt als nur 1 Meter oder höchstens 3 Meter. Natürlich. Gerade wenn ich dran denke, es soll ein Keller gebaut werden, dann müsste man ja eigentlich nochmal entsprechend viel tiefer bohren.
Also die DIN-Vorschrift sagt dazu, dass man unter der Sohle mindestens 5 Meter macht, 5 bis 6 Meter. Also ich, wenn ich bohren lasse, zum Beispiel ein Haus ohne Keller, lasse ich immer 8 Meter bohren, um nochmal 2 Meter Sicherheit haben, denn der Druck des Hauses, der wirkt bis auf 5, 6, 7 Meter runter. Und wenn dann dort Weichschichten sind oder völlig unterschiedliche Böden, das Haus stellt sich schräg, gibt das Risse oder es gibt auch Häuser, die dadurch auseinanderbrechen. Klar müsste man viel tiefer bohren, wenn man Erkenntnisse haben will, die eben besagen, wie ist der Boden da? Ist er wirklich tragfähig oder ist er nicht tragfähig, ne?
Zwischenzeitlich gab es ja auch mal die Diskussion, ob nicht aus ganz früherer Zeit, aus der Eiszeit her, das Ganze eine Wanderdüne als Unterboden. Ist da noch etwas dran oder ist das Thema vom Tisch?
Also das ist ja genauso Kaffeesatzleserei im Grunde wie die Frage der Tonkohlen. Also ich habe ja darauf hingewiesen, Ich weiß es nicht. Also ich habe da keine Bodenuntersuchungen veranstaltet und habe da nicht gegraben, habe auch nichts beauftragt, sondern ich weiß aus meiner Kindheit, dass meine Großmutter erzählt hat, dass im Eichtal Tongruben waren. Und wenn ich das erinnere ich aber auch nur noch sehr diffus. Und ich meine auch, dass sie erzählt hat, dass die Kleingärten hier aufgeschüttet sind. Aber das kann ich nicht mehr beschwören. Aber als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, habe ich in der Heimatliteratur nachgeforscht. Und Dr. Rudolf Ermisch, die älteren Mitbürger werden ihn kennen, er war Studienrat an der Kaiser-Karls-Schule, er war Mitglied der Ratsversammlung des Magistrats, er war jahrzehntelang ehrenamtlicher Archivleiter von Itzehoe, vom Stadtarchiv, und er ist Verfasser zahlreicher heimatkundlicher Schriften. Also er war wirklich ein wandelndes Lexikon, was diese Dinge angeht. Und er schreibt in der Geschichte der Stadt Itzehoe von 1960, die übrigens von der Stadt Itzehoe auch herausgegeben worden ist, was ganz witzig ist, weil keiner die heute mehr liest, da schreibt er auf Seite 14 über diese sehr hochwertigen Tone, die in Itzehoe abgebaut worden sind, in der Zeit, als Alsen seine ersten Jahrzehnte dort hatte, und beschreibt diese Tonart, das sind Septarinentone, die quasi frei von Sandbeimengungen sind, und erwähnt dann die beträchtlichen Tiefen, in denen sie abgebaut worden sind. Und die sind ja zwischen 40 bis 50 Meter, die kleine und große Tonkuhle, und er nennt dann in der Reihenfolge die große und die kleine Tonkuhle und die Tongruben im Eichtal. So.
Und das heißt, letztendlich gibt es da immerhin schon Aufzeichnungen, dass dort Ton entnommen worden ist. Und wenn dort, und das nicht mal eine große, sondern immerhin eine kleinere Grube gewesen ist, muss sie ja auch mit irgendwas wieder verfüllt worden sein. Ist also, da auch was drüber geschrieben?
Also erstmal muss man vielleicht sagen, es gibt nicht nur einen Hinweis, sondern das eine ist, dass Irmisch das schreibt, aber auch in der neueren Stadtgeschichte Itzehoe, eine Stadt in Schleswig-Holstein, im zweiten Band von 1991 erzählt oder schreibt Frau Jeben-Ips, das ist die Autorin des Artikels in dem zweiten Band der neueren Stadtgeschichte über die Alsengeschichte, und erwähnt dort auch die Tongruben im Eichtal. Und es gibt einen Hinweis, das kennen auch fast alle im Kreis Steinburg, die Steinburger Jahrbücher, die erscheinen. Und in der Nummer 1 des Steinburger Jahrbuchs 1957 hat ein Mitarbeiter, ein Ingenieur von Alsen, einen Artikel über die Rohstoffe und führt dort auch die Eichtaler Gruben auf. Ne? So. Und auch selbst im Heimatbuch des Kreises Steinburg von 1925, dieses sehr alte, dicke Werk von 1925, gibt es einen Hinweis auf Eichtaler Ton.
Ist es eigentlich bekannt, wo diese Tongruben im Eichtal liegen? Also weiß jemand, wo die mal früher gewesen sind?
Also ich habe versucht, das rauszubekommen. Ich habe immer wieder Bestätigungen gefunden, dass es dort eben welche gab. Wenn man sich das auf dem Plan anschaut, ist das Gebiet des Eichtals eigentlich relativ leicht einzugrenzen. Im Süden kommt der Westerhof und nachher der Osterhof, und dann ist die Breitenburger Straße da. Im Südosten und im Osten ist der Breitenburger Wald, im Norden das Kratt, was nicht zum Eichtal gehört, was ich an dieser Stelle mal sagen darf. Dann kommt das Freudental oberhalb und nachher links die Wiese zur Talstraße. So, es ist also relativ einzugrenzen. Seit 1920 werden diese Kleingärten Eichtal genannt. Ich vermute, dass es vorher auch Eichtal genannt wurde, das gesamte Gebiet. Nein, ich weiß nicht. Ich habe dort keine Untersuchungen gemacht. Ich habe nur in der Literatur geforscht und habe nichts gefunden, wo sie gelegen haben. Ich weiß auch nicht, wie groß sie sind. Also aus der Formulierung von Ermisch, auch aus dem Steinburger Jahrbuch von 1957, aus der Äußerung darüber, kann man schließen, dass diese Tongruben recht groß gewesen sein müssen. Also weil man der Autor in dem Steinburger Jahrbuch Nummer 1 zählt zum Beispiel von berühmten Aufschlüssen. Das ist eine Begrifflichkeit dafür, wie die große und kleine Tonkuhle, dass es recht große Gruben waren. Aber ich weiß nicht, wo sie liegen. Es ist auch, einfach gesagt, überhaupt nicht meine Aufgabe. Es ist Aufgabe der Stadt, und das ist etwas sehr Wichtiges. Es gibt zum einen die Bodenschutzverordnung, und da ist klar geregelt, wie mit Altlasten in den Gemeinden umzugehen ist. Da steht sehr deutlich drin, das ist ein Gesetz, dass wenn die Stadt Hinweise erhält auf Altlasten, und da ist auch aufgezählt, was zum Beispiel Hinweise sind, Das können beispielsweise Hinweise aus der Bevölkerung sein, das sind Hinweise in alten Schriften oder auf Plänen und so weiter. Dann hat sie dieser Sache nachzugehen. Und dieses Wissen wird ihr auch zugeordnet, juristisch. Es gibt eine BGH-Entscheidung dazu, die eben besagt, die Stadt kann sich nicht rausreden und sagen, wir haben es nicht gewusst. Es wird ihr zugeordnet. So, das heißt, sie hat wirklich auch die gesetzliche Verpflichtung, das hätte sie dann im letzten Jahr machen müssen, also diese Botschaft mal aufnehmen, dann eine historische Recherche zu dieser Thematik beauftragen müssen, eine sehr professionelle, und dann entsprechende Bodenuntersuchungen machen, wo diese Tongruben nun gewesen sind. Das ist aber nicht passiert. Köppen hat mir zwar geschrieben, er macht eine Bodenuntersuchung, aber die entspricht nicht im Ansatz dem, was notwendig wäre, um rauszukriegen, wie und wie groß sind diese Tongruben. Und auf die Frage, weil man sie ja nicht, viele werden sich vielleicht fragen, dass sie dann ja wohl verfüllt worden sind. Und genau das ist ein sehr entscheidender Punkt, auch was eine mögliche Belastung und Tragfähigkeit der Böden angeht. Das sind dann sogenannte aufgefüllter Boden. Und grundsätzlich zählt in der Baugeschichte, dass man auf aufgefüllten Böden nicht bauen kann. Es gibt Möglichkeiten, wenn die sehr alt sind, mag hier der Fall sein, ich weiß es alles nicht, dass sie sich hoch genug selber verdichtet haben. Aber wenn man sich die Frage stellt, was wurde in den letzten 30 Jahren, ungefähr in dem Zeitraum des 19. Jahrhunderts, nicht, was haben die Menschen in diese Grube reingetan? Da gab es in Itzo noch keine Müllentsorgung. Der Müll wurde historisch gesehen in den Zeiten auf die Felder, in Gruben oder in Feuchtgebiete entsorgt. Nicht? Und wir waren eine aufstrebende kleine Industriestadt. Und da hat man sich auch keinen großen Kopf gemacht. Also wenn verfüllt worden sind sie, sonst hätten wir ähnlich wie die große oder kleine Tunkule Badeseen hier, die haben wir nicht. Also haben die irgendwas reingetan. Und nahe liegt auf jeden Fall Bauschutt und Bodenaushub, weil in der Zeit ja das gesamte Quartier, alles ab Hindenburgstraße, ist in der Zeit hier entstanden mit unendlich vielen Kellern, wo jede Menge Boden weg musste. Und man hat das damals in kleinen Mengen nur mit Pferd und Wagen transportieren können. Da ist das Naheliegendste, dass man natürlich die nächste Grube aufsucht. Ne?
Ich hab's also so verstanden, dass es sehr, sehr viele Hinweise gibt, dass der Boden und die Aufbereitung für eine Erschließung des Baugebietes nicht sorgfältig vorgenommen wurde. Ich frage mich, wie kann die Stadt sich so verhalten, wenn sie nicht völlig die Augen verschließt? Das heißt, es muss doch irgendwelche Gründe geben, weshalb sie diesen Hinweisen nicht nachgeht.
Ja, das müssten die Stadtherren da beantworten. Das kann ich, das wundert mich auch, nicht? Ja. Also es ist ja so, es macht ja auch keinen Sinn, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut. Die Bevölkerung geht hier zu großen Teilen auf die Barrikaden und sind wirklich echt viele genervt darüber. Und wozu macht man so eine Stimmung in der Stadt, wenn es vielleicht überhaupt nicht geht? Also für mich steht bis heute, sachlich gesehen, überhaupt nicht fest, kann man da bauen oder kann man da nicht bauen? Und was die Investoren angeht, ist es ja so, wenn ich mir überlege, warum die da nicht bauen wollen. So, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber was ich auch sehr spannend fand, ich habe vor einiger Zeit mal einen Ratsherrn gefragt, ob denn in diesen 10 Jahren, die das nun annähernd bald diskutiert wird, irgendwann mal in irgendeiner Ratsversammlung oder in einer Ausschusssitzung mal diskutiert worden ist, was für Gründe es eigentlich gibt, dass die Stadt sich mal gefragt hat, warum wollen das nicht Investoren, wenn das alles so toll ist? Super Lage, super Zeit, es wird viel gebaut, die Nachfrage ist unglaublich und was nicht alles. Warum will das kein Investor?
Also diese Frage wurde ja jetzt gestellt. Nicht? Auf einer der letzten Ratsversammlungen haben ja die kleineren Fraktionen genau diese Frage gestellt und haben sich ja auch distanziert von der Entscheidung der Stadt. Sie gehen diesen Weg halt nicht mit, wollen dafür nicht verantwortlich sein, dass am Ende das große Chaos entsteht. Also insofern gibt es da schon eine Wachrüttelung. Nur die eigentlichen Machtausübenden im Rathaus sehen das halt nicht, sondern die gehen ihren Weg links und rechts stur, nicht guckend weiter. Das verstehe ich eben nicht. Wenn Vernunft doch eine Rolle spielt, muss ich den Herrschaften ja auch unterstellen, dass sie nicht ganz so doof sind, sonst sitzen sie nicht im Rathaus. Aber warum gehen Sie solchen Sachen, solchen Hinweisen nicht nach. Das ist doch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht.
Das sehe ich auch so, ja. Also vor allen Dingen finde ich eben spannend, dass nie diskutiert worden ist, vielleicht jetzt das letzte Mal, dass Sie gesagt haben, warum muss das jetzt so sein? Aber Sie haben ja 2011 in Beschlüssen, ich habe das gerade nochmal nachgelesen, kann man witzigerweise auf der Homepage der Stadt Itzehoe, wenn man die Chronologie, da stellen Sie die Chronologie ein von dieser Eichtal-Debatte, ohne sich das selber nochmal anzugucken. So. Das ist total witzig, weil da steht dann zum Beispiel, dass Sie mit Kosten von 4 bis 5 Millionen rechnen. Jetzt sind das plötzlich 8 Millionen. Ne? So. Und das, ich habe es jetzt nicht wörtlich mehr, aber Sie warnen davor, weil Sie nicht Sie sagen selber von sich, aufgrund der, das Risiko wollen wir nicht tragen, wir wollen das an einen Investor geben, weil die Haushaltslage der Stadt so schlecht ist. Wenn man dann überlegt, dass sie inzwischen noch viel, viel schlechter ist, so, ist das schon sehr witzig. Und jetzt planen Sie mit 8 Millionen, das wird auch vorne und hinten nicht reichen, weil Sie, was draußen in der Branche passiert ist, überhaupt nicht registrieren. Und deswegen werden Sie da fürchterliche Erfahrungen machen. Also für einen Investor aus meiner Sicht, ich habe das mal versucht nachzuvollziehen, es ist ganz einfach. Ein Investor hat sich's angeguckt, der erste Punkt ist Kleingartenanlage und Räumung, hohe Kosten, Bodenbelastung, sehr viel Unsicherheit. Dann natürlich auch schon die registrierte Tatsache, dass Leute es in dieser Stadt gibt, die sich dagegen wehren. Da steckt ja auch ein gewisses Risiko drin. Jetzt kauft man das, dann gibt es einen Bürgerbescheid, dann kann man nicht bauen zum Beispiel. Keine Ahnung, das ist ja auch etwas, was einen Investor ein wenig abschreckt. Vor allem aber natürlich die Hanglage und die schwierige Erschließung, wo die Kosten total explodieren. Und was die Stadt jetzt auch verschweigt, man kann das sehr schön auch auf der Website nachlesen, es gibt ja die Auslobung. Das heißt, die Stadt hat ein Schreiben gemacht als Werbeschrift für mögliche Investoren 2012. Kann man googeln oder ich meine auch auf der Website der Stadt finden. Und ein Punkt ist da zum Beispiel, dass dann da drin steht, dass die Renovierung der Jahnstraße, da wird gesagt, die Jahnstraße ist schon in einem sehr bedauerwürdigen Zustand und spätestens, wenn die Baufahrzeuge dann da alle durch sind, ist sie hin und muss dann dringend renoviert werden, so. Und dass die Stadt vorhat, da reden sie dann sogar von einem Sonderkonto, wo dann der Investor aus dem Kaufpreis einen Teil des Preises auf dieses Konto bezahlt zur Sanierung der Jahnstraße. So, jetzt gibt es gar keinen Investor, weil das keiner haben will. Ne? Und die Stadt rechnet inzwischen statt mit 4 oder 5 Millionen mit 8 Millionen und eine Einnahme hat sie auch nicht mehr und die Jahnstraße muss dann auch noch renoviert werden. Und die ist natürlich in der Kalkulation der Stadt zu diesem Baugebiet Eichtal-Kratt vom 10.10.2017 nicht aufgeführt. Nicht? Also spannend ist bei dieser ganzen Finanzierungsbetrachtung, dieser Kostenschätzung der Stadt Itzehoe, die ja nach eigener Aussage immer noch aktuell ist, wie Sie das mit den Einnahmen sehen. Neuerdings sieht man auf der Website, dass Sie nun mit 9,1 Millionen Einnahmen rechnen und gleichzeitig sagen Sie, die Kostenschätzung ist noch aktuell. Und wenn man sich die Kostenschätzung ganz genau anschaut, stellt man plötzlich fest, also erstens, dass da zwar keine Gesamtzahl an Einnahme drin ist, aber es gibt eine Position, das ist die Position 38 und die nennt sich Vermarktung durch Volksbank Sparkasse. So. Und da in der Bemerkung drin steht, 3% Innenprovision vom Verkaufswert, das sind hier 208.548 Euro, kann der mit dem Taschenrechner begabten Menschen das nachvollziehen, indem er dann das durch 3 und mal 100 teilt und dann ist er auf etwas über 6,9 Millionen. Also mit anderen Worten, am 10.10.2017 hat die Stadt Itzehoe mit einer Einnahme von 6,9 Millionen und 50.000 oder irgendwas gerne, so unter 7 Millionen. Und jetzt biegen sie die Wahrheit zurecht und rechnen plötzlich mit 9,1 Millionen und sagen gleichzeitig, dass diese Kostenschätzung aber noch aktuell ist. So, und das ist natürlich wie an vielen anderen Punkten, biegen Sie die Wahrheit um und formen Sie, dass Sie da Ihre Argumente finden. Aber glaube nicht, dass Sie damit durchkommen.
Also es klingt zumindest nicht unbedingt redlich. Sagen, ist das richtig, dass dann die Kalkulation die Sanierung überhaupt nicht mit eingeplant hat? Oder könnte es sein, dass die Stadt die in dieser Erhöhung von 5 auf 8 Millionen bereits mitdiskutiert oder geplant hat?
Das kann ich der Kalkulation so nicht entnehmen. Da steht nichts von Jahnstraße drin. Mhm. Also es ist ja im Moment auch so, dass das stark diskutiert wird. Sie sind ja auch mit einem Pressebericht auf mich losgegangen, auf meine, und das tun Sie ja auch in Ihrer Internetpräsentation. Ich habe ja auch, oder wir haben auf einem Flugblatt geschrieben, dass im Moment schon ein rechnerisches Minus von 2 Millionen da ist. Ne? Und neuerdings haben Sie gesagt, vor 2 Wochen noch, das stimmt nicht. Also es sind 8 Millionen Einnahmen und 8 Millionen Ausgaben. Und jetzt, seit einer Woche, haben Sie plötzlich 1,1 Millionen Gewinn gemacht schon, weil Sie den Verkaufspreis erhöht haben.
Aha. Ach so, das heißt, der Quadratmeterpreis hat sich jetzt bereits erhöht?
Ich weiß es nicht, was sich da erhöht hat. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir Zahlen sind ja geduldig und dann sitzt da einer und nimmt einen Taschenrechner und rechnet eine andere Variante und dann schreiben sie was anderes auf die Website. Also mit der Wirklichkeit, glaube ich, hat das ganz und gar nichts zu tun. Was bemerkenswert ist, Sie schreiben in dieser Stellungnahme, wo Sie uns kritisieren, schreiben Sie, dass diese Kostenschätzung der Stadt Itzehoe zum Siedlungsgebiet Eichtal-Kratt, das ist der B-Plan 96 vom 10.10.2017, nach wie vor Gültigkeit hat. So. Und der endet, wenn man das zusammenrechnet, auf etwa 8,2 Millionen. Was Sie aber nicht zum Beispiel erwähnen, ist, dass in der Position 1 der Grundstückswert für einen stadteigenen Grundstück über 4,25 Hektar, das steht in der Bemerkung in der Kostenschätzung Kleingartenfläche gemäß Bodenrichtwert für ca. 4,25 Hektar Fläche prüfen. Schätzung ist nichts eingetragen, keine Summe. Das heißt, Sie tun hier so, als wenn sie dafür nichts kriegen würden. Und das finde ich aus meiner Sicht, auch sozialpolitisch, ist es ein völlig Unding, also ein Wohngebiet zu machen. Und das ist ja städtischer Grund und Boden. Der gehört ja eigentlich der Stadt Itzehoe und somit mehr oder weniger in irgendeiner Form der Gemeinschaft. Die Stadtverwaltung heißt ja Verwaltung, weil sie das verwaltet, nicht weil sie über Privateigentum verfügt. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob man, wenn man das unbedingt zum Beispiel will, so ein Gebiet auch subventioniert. Das ist eine Variante. Aber es geht gar nicht, dass eine Summe unterschlagen wird und hier nicht drinsteht. Der Bodenwert ist hier nicht drin. Den habe ich auf etwas über 1 Million angesetzt und dann ist man schon bei 9,3 Millionen. Da sind die 215.000 Mehrkosten aus der Räumung da. Das ist eine Preissteigerung von 108%. Und dann haben Sie bei der Bodenuntersuchung in dieser Kostenschätzung in der Position 8, schreiben Sie Erfahrungswert 8.500 Euro. Diese ja, sehr mangelhafte und bei weitem noch unvollständige Bodenuntersuchung hat ja 12.300 Euro gekostet. Da sind Sie jetzt bei 41% drüber und haben noch nicht mal im Ansatz das gemacht, was Sie eigentlich machen sollten. Schreiben aber hin und dann fängt das eben an, komisch zu werden, schreiben Erfahrungswert. Ne? So. Ja.
Wenn man das mal alles zusammenfasst, dann gibt es ja im Grunde genommen nur Argumente, dass man bei dem Bürgerentscheid auf jeden Fall für den Erhalt als naturnahen Erholungsraum plädiert. Gibt es überhaupt noch Argumente, weshalb der Bürger sich andersrum entscheiden würde? Oder was wäre jetzt beispielsweise, wenn die Stadt mit ihren Argumenten tatsächlich den Bürgerentscheid für sich entscheidet? Was passiert dann? Wie würden Sie die Zukunft des Eichtals dann sehen?
Also nochmal, wenn das jetzt doch passieren würde oder so.
Wenn die Stadt den Bürgerentscheid für sich gewinnt, was würde dann dem Eichtal passieren? Wie würden Sie darauf reagieren?
Ich persönlich?
Ja.
Ich mache mir da jetzt tatsächlich kaum Sorgen, weil ich sehr fest davon überzeugt bin. Und ich glaube, die GroKo in der Zoo glaubt das inzwischen auch, dass sie ihn verlieren wird. Ne? So, das ist, da bin ich sehr zuversichtlich. Das liegt einfach daran, ich habe mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert gefühlt, weil ich hier seit vielen Wochen nun Flugblätter verteile und mit Hunderten von Menschen diskutiert habe und kaum Gegenstimmen finde. Also es erstaunlich ist, wer alles dagegen ist und aus welchen Gründen. Und nicht nur aus den Naturgründen, auch ganz viele wollen einfach nicht, dass noch so ein Stück, was es ist ja ein sehr schönes Stück, Alt-Itzehoe, was in der ursprünglichen Form tatsächlich da ist. So. Und ganz viele wollen nicht, dass noch wieder ein Stück verschwindet. Ne? Das ist ein Punkt. Und insofern mache ich mir nicht so viel Sorgen. Aber wenn es tatsächlich, wieder erwarten, passieren sollte, dass wir das verlieren, dann ist es ja so, all das, was die Stadt bisher gemacht hat, hat sie in vielen Bereichen falsch gemacht, die Kalkulation. Sie hat falsche Dinge veröffentlicht im Rahmen des Wahlkampfes. Sie hat die Bodengeschichte, hat im Wahlkampf gesagt, der Boden auch auf einer Verkaufsveranstaltung, einer Informationsveranstaltung der Stadt Itzehoe im Café Schwarz, die ja für Bürger waren, die bauen wollen. Na, so war sie ja angesetzt. Sagen Sie, der Boden ist untersucht und tragfähig. Und da zum Beispiel über die wir sagten es schon, Bodenhygiene ist nur ein Teil. Und die Tragfähigkeit ist im Grunde überhaupt nicht untersucht. Und damit haftet die Stadt auch. Ja. Ne? So. Ja. Wahrheit ist immer so eine Sache. Und man darf natürlich, muss auch vorsichtig sein, das ist klar. Aber das ist ja eine ganz klare Aussage, wenn sie behauptet, der Boden ist untersucht und tragfähig und er ist nicht ausreichend untersucht. Und keiner weiß, ob er tragfähig ist. Ne?
Gibt es da denn juristische Klagewege, Möglichkeiten?
Also das werden wir dann diskutieren, aber davon bin ich überzeugt, dass dieser Weg dann beschritten wird, wer immer das dann auch macht. Aber das werden wir diskutieren, sollten wir es verlieren. Aber
und es gibt ja immerhin auch noch den Gedankengang, dass all diese Versäumnisse und Risiken sich ja im Haushalt widerspiegeln werden. Und der Haushalt ist ja durchaus zu kontrollieren durch das Land. Und bei den Schuldenaufkommen, welche diese Stadt hier vor sich herträgt, ist ja dann wieder ein noch höherer Schuldenberg zu erwarten. Und da kann man doch eigentlich auch davon ausgehen, dass von höherer Stelle dort eingegriffen wird und gesagt wird, dieses Risiko hat die Stadt nicht zu tragen.
Das macht dann so kommen, aber da wir den Bürgerbescheid ja gewinnen, werden die 1,1 Millionen, die Sie für dieses Jahr eingestellt haben, ja zur freien Verfügung. Ist auch fabelhaft. Entspannt der Haushalt sich ein bisschen.
Ja, das ist richtig. Ja.
Dann könnten Sie vielleicht zur Abwechslung dem Tierschutzverein was Gutes tun.
Zum Beispiel.
Okay, also die letzte Frage. Was wäre jetzt Ihr Appell an die Bürger Itzehoes zu diesem Thema?
Ja, also auf jeden Fall am 17. März erstmal zur Wahl zu gehen und beim ersten Bürgerbescheid zur Initiative das Kreuz bei Ja zu machen, also für den naturnahen, also für die Streuobstwiese, das so zu halten, wie es ist. Bei dem Bürgerbescheid für die Stadt Itzehoe auf der rechten Seite auf dem Wahlzettel das Kreuz bei Nein zu machen, so, weil da keine Bebauung stattfinden soll. Und unten bei der Stichfrage, ganz wichtig, auch nicht vergessen, bei Bürgerbescheid 1 das Ankreuzen. Ne?
Okay, diese Stichfrage ist auch noch ganz kurz ein Thema. Was hat die Stichfrage im Grunde genommen für die ganze Initiative zusätzlich an Problemen gebracht?
Naja, wir haben mit der Bevölkerung unglaublich viele Diskussionen gehabt, weil ganz viele irritiert waren, wie wählt man jetzt, was soll man wählen? Warum zweimal oder im Grunde dreimal Ja oder Nein? Das ist ja im ersten Augenblick auch tatsächlich verwirrend. Ich würde einfach empfehlen, wir haben jetzt auch noch ein Flugblatt gemacht, sich das mal anzugucken oder den Stimmzettel in Ruhe durchzulesen. Und die Stadt hat natürlich mit der Entscheidung, dort einen zweiten Bürgerbescheid zu machen, den Versuch gestartet, auch Verwirrung zu stiften. Und da muss man jetzt aufpassen, dass denen das nicht gelingt. Ich glaube, es gelingt ihnen nicht, weil ganz viele... Also das sind zum Beispiel Erfahrungen, die ich auf der Straße auch gesammelt habe. Ganz viele Leute zu mir gesagt haben, ja, ich wusste nicht und eigentlich wollte ich da nicht hingehen, aber jetzt gehe ich hin. Das ist ja wirklich frech, was da passiert. Also sie haben, man kann es vielleicht ein kleines Eigentor nennen, und haben sich eine zusätzliche Opposition geschaffen. Nicht?
Ich danke erstmal herzlich für das Interview und die große Gesprächsbereitschaft. Wir haben eine Menge an Informationen nochmal zusätzlich bekommen. Und so wie es aussieht, glaube ich, sind alle Bemühungen der gesamten Initiative, sowohl der Bürgerinitiative als auch ihrer eigenen Initiative, die sie noch zusätzlich gestartet haben, so weit gediehen, dass der Bürger sich ein gutes Bild machen kann zum Thema Eichtal und auch richtig entscheiden kann. Und ich möchte eine Ihrer Bemerkungen aus einem Ihrer Briefe, Ihrer Rundbriefe aufgreifen, wo Sie gesagt haben, das mal gegenübergestellt haben, die 80 oder 90 Baugrundstücke für 80 bis 90 Familien stehen ja auch gegenüber 31 bis knapp 32.000 Bewohnern aus Itzehoe. Und das sollte man sich auch noch mal vor Augen führen, denke ich. Also ich sage erstmal herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Bochum.